Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Mein heutiger Gast wurde mir mit einem Satz empfohlen. Das ist ein unglaublich spannender Mensch. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und ehrlich gesagt dachte ich irgendwann nur noch, was zur Hölle. Ein Unternehmer, der in Nordkorea ein Unternehmen aufgebaut hat, der ein Flugzeug gebaut und selbst geflogen ist, der Videospiele entwickelt, Millionen-Deals gemacht und später ein erfolgreiches Nischen-Business aufgebaut hat. Aber das Faszinierende ist nicht nur seine Geschichte, sondern dass hinter all dem kein lauter Selbstdarsteller steckt, sondern ein Unternehmer wie du und ich. Mit denselben Fragen, wie schaffe ich es, mich operativ frei zu machen? Wie baue ich ein stabiles Fundament, das mir Freiheit für neue Ideen gibt? Und welche Menschen brauche ich eigentlich um mich herum, damit das funktioniert? Volker spricht extrem offen über Mut, Krisen, Selbstzweifel, Freiheit und darüber, warum ihn oft genau die Dinge reizen, die andere für unmöglich halten. Und genau deshalb freue ich mich riesig auf dieses Gespräch. Nicht wegen Nordkorea, nicht wegen Millionendeals, sondern wegen der Perspektive dahinter. Volker, schön, dass du bei Bock auf Business dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch dabei zu sein und ich bin total gespannt, was du mir für Fragen stellen willst. Und du hast ja in der Anmoderation auch schon gesagt, dass ich total offen antworte. Das war jetzt natürlich eine self-fulfilling prophecy, weil nachdem du das gesagt hast, muss ich das dann ja auch tun. Komme ich nicht drum rum. Ich gebe mal mein Bestes oder ich versuche mal mein Bestes zu geben. Und ich hoffe, dass das also auch für unsere Zuhörer irgendwie am Ende interessant ist und dass sie nicht denken, was ist das jetzt für ein komischer Spinner da.
Wird mega interessant. Volker, Startfrage bei Bock auf Business. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn die Leute über dich? Deine Mitarbeiter, deine Familie?
Ich hoffe erstmal, dass ich morgen noch da bin. Und wenn ich nicht da bin, dann bin ich irgendwo, keine Ahnung, was auf einer einsamen Insel oder im Urwald, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie weg bin. Aber es ist natürlich, da hast du recht, ist ein Thema, das man sich stellen muss, weil man muss sich natürlich immer das Thema stellen, wenn der heutige Tag dein letzter ist, hast du alles getan, was du im Leben schon tun wolltest? Und die Antwort ist meistens nein, weil es gibt jeden Tag was Neues, was ich im Leben schon noch getan haben wollte. Aber was würden die Leute über mich sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt neulich hier einen Nachbarn getroffen und der meinte, Volker, du bist echt der verrückteste Typ, den ich je kennengelernt habe. Das war quasi ein O-Ton von vorgestern. Der war mit dem Hund spazieren. Wahrscheinlich stimmt das. Wobei ich ja nicht weiß, wen er sonst noch kennengelernt hat. Keine Ahnung. Also, der hat letzten Endes, der verfolgt mich natürlich auch so in meinen WhatsApp-Statusen, also ich habe keinen irgendwie Instagram-Kanal, der irgendwie aktiv bespielt wird, aber so für meine Freunde, Nachbarn und Kollegen, die verfolgen mich natürlich immer, wenn ich irgendwelche verrückten Sachen mache und ich komme jetzt gerade irgendwie von so einer Robinson-Erfahrung aus Thailand wieder, wo ich dann auf einer einsamen Insel gewesen bin und mich von Kokosnüssen, Krebsen, Muscheln und so einem Kram ernährt habe, also ohne irgendwas zu essen mitgenommen zu haben. Wobei ich gemogelt habe, ich habe tatsächlich 60 Liter Wasser mitgenommen, weil man weiß nicht, ob man da Süßwasser findet. Was mich antreibt, ist etwas zu tun, was vor mir noch keiner, also nicht noch keiner, das gibt's ja praktisch gar nicht, aber was man üblicherweise nicht so macht. Das heißt, ich versuche immer was Neues zu machen und ich versuche irgendwie eine Challenge zu haben, die ich mir selber gebe.
Sehr, sehr spannend. Lass uns doch da direkt mal einsteigen. Also, ich habe schon gesagt, wenn man deine Geschichte liest, ganz ehrlich, du bist ein Abenteurer. Oder das nehmen wir nicht nur an, sondern du bist ja auch einer. Würdest du dich denn selber überhaupt als klassischen Unternehmer bezeichnen?
Doch, auf jeden Fall. Also ich bin durch und durch Kaufmann und ich mache Dinge, von denen ich das Bauchgefühl habe, dass die funktionieren können und von denen ich überzeugt bin, dass die auch einen Business-Hintergrund haben können. Und manchmal mache ich das auch aus Langeweile. Also ich war letztes Jahr im November einen Monat in Sierra Leone in Afrika. Und ich habe vorher übers Internet eine Familie kennengelernt und habe dort gewohnt in einem Slum. Also Slum, wie man sich Slum vorstellt, es gab ein Plumpsklo, man hat draußen geduscht, man hat mit so und so viel Leuten aus einer Plastikschüssel gegessen. Ich habe auch tatsächlich 3 Wochen Durchfall gehabt, das ist ein anderes Thema, aber ich habe in diesem Slum gelebt mit den Einheimischen und habe total viel gelernt über mich, über die Welt, über Entwicklungshilfethemen, und dann habe ich halt irgendwann aus Unternehmergeist einfach mal gesagt, ich mache jetzt mal so ein Projekt und habe dann das Licht nach Afrika gebracht. Bring Light to the Community, und habe für die für ein paar tausend Euro aus China Solarlampen importiert, weil sie halt irgendwie nur ein paar Stunden Strom am Tag hatten und es dann nachts auch einfach pitch dark war. Und die machen jetzt so nach so einem Vertriebsprinzip von Thermomix, versuchen sie jetzt Solarlampen in Sierra Leone zu verkaufen. Bisher habe ich das nicht offiziell, sondern privat gemacht, und bisher habe ich da noch nichts mit verdient, und ich weiß noch nicht, ob ich da jemals was mit verdiene. Aber ich habe an der Stelle, und das zeigt, dass ich eigentlich wirklich Unternehmer bin und auch mit Leib und Seele Unternehmer bin, ich habe diesen Leuten, diesen Afrikanern, die von tatsächlichen 50 Euro im Monat gelebt haben und auch normalerweise leben, ich habe denen einfach mal gesagt, pass mal auf, ich mache hier kein Charity, ich mache hier keine Entwicklungshilfe, ihr kriegt nichts geschenkt. Es war mir sehr wichtig, sie kriegen nichts geschenkt, aber ich gebe euch jetzt mal eine Chance, ihr könnt jetzt Solarlampen machen, und ihr müsst natürlich das, was ich euch geliefert habe, hinterher wieder mit Gewinnmarge zurückzahlen. Sie haben jetzt 30% ihrer Lampen verkauft, haben sie mir gesagt, vorgestern, und haben mir Videos mit tanzenden Afrikanern, alle haben auch ein T-Shirt bekommen, mit tanzenden Afrikanern, die sich darüber freuen, dass sie jetzt Licht in ihrem Slum haben. Und sie bringen auch, ich bin dann mit denen durch die Welt, also durch das Land gezogen. Ich war in Dörfern, wo sie kein Licht hatten, wo sie noch nie Internet gehabt haben, und der letzte Weiße, den sie gesehen haben, vor 20 Jahren war, wo man dann sofort auf so einen Plastikgartenstuhl gesetzt wurde und vom Häuptling eine Ansprache bekommen hat. Das habe ich einfach gemacht aus Abenteuerlust, aber auch um zu sagen, vielleicht kann man irgendwas bewegen. Oder wenn man nichts bewegen kann, hat man sich selbst bewegt.
Volker, was treibt dich da an? Ist es Geld, Freiheit, neue Kunden? In dem Fall hast du es schon beantwortet, aber jetzt diese Dinge, die andere für unmöglich gehalten haben. Was ist dein Antrieb? Was Neugier?
Geld ist es nicht. Erzähl mal. Nee. Ich versuche, meine Grenzen zu finden. Ich versuche, meine Grenzen zu finden. Ich versuche, Grenzen auch immer mal so ein kleines bisschen nach hinten zu schieben, meine persönlichen Grenzen zu bewegen, die Grenzen meiner Umwelt zu bewegen, die Grenzen der anderen Menschen zu bewegen. Ich versuche, andere Menschen herauszufordern, und ich versuche, mich selber herauszufordern. Das ist das, was mich antreibt. Also mit dieser Afrika-Lampengeschichte bin ich nicht sicher, ob ich da jemals was mit verdienen werde, und das wusste ich vorher. Meinem Hauptgeschäft, Ventano, wir machen Türbeschläge, da verdiene ich, da finde ich gut, da habe ich ein regelmäßiges Einkommen, und deswegen kann ich mir das leisten, mal so ein Spaßprojekt zu machen, wie mal ohne Ziel und Plan und ohne Buchung nach Afrika zu fahren. Also ich war konkret gesprochen, ich habe eine Nacht im Hotel gebucht, direkt nach dem Ankommen, weil musste ich einfach einmal ausschlafen nach dem anstrengenden Flug. In Ouagadougou haben sie meine Koffer verloren. Ich wusste bisher nicht mal, wo das liegt. Und ich habe mich dann halt einfach abholen lassen von wildfremden Leuten, die Afrikaner typisch natürlich erstmal eine Stunde zu spät gekommen sind. Das heißt, ich bin dann angespült worden von so einer verrosteten Fähre und habe dann ohne ein Handynetz zu haben mit irgendwie so mitten in Afrika gestanden und gewartet, wie bestellt und nicht abgeholt. Und irgendwann wurde ich dann abgeholt, das hat dann funktioniert und dann habe ich halt irgendwie mit diesen Leuten da gewohnt. Und das war komplett ungeplant. Also ich habe nicht irgendwie das durchgetaktet, ich habe nicht jemanden gehabt, der mir die Reise organisiert hat. Ich habe nicht irgendwie, ich liebe das spontan zu sein, weißt du, hinfahren, gucken, was passiert. Wenn das nicht so ist, wie man das will, dann macht man das eben anders. Einfach Dinge auf mich zukommen lassen. Wenn ich verreise, versuche ich immer zu sagen, ich buche maximal 1-2 Tage ein Hotel von zu Hause im Voraus und dann lasse ich das, was ich erlebe, auf mich zukommen. Und letzten Endes mache ich wahrscheinlich auch mein Geschäft so ähnlich. Also ich mache nicht einen Businessplan bis ins Kleinste geplant. Das habe ich im Kopf. Und ich weiß natürlich, wie das geht, weil zu dem Zeitpunkt, wo man noch Banken und Geldgeber und was weiß ich was brauchte, da habe ich sowas auch produziert. Und das war auch immer super. Das war auch immer, also ich kann Businesspläne schreiben, ich kann Businesspläne lesen und ich kann mein eigenes Business erklären. Aber wenn ich diesen Zwang von außen nicht habe, dann kann ich mich einfach auch mal ein Stück weit treiben lassen. Und das ist das, was mich antreibt, weil das ist für mich die Freiheit. Dass ich einfach sage, ich kann mit meiner Kreativität, ich kann mit meinem Verstand einfach den für mich arbeiten lassen.
Ja, ich würde noch gern, im Grunde wäre es jetzt perfekt, in eine andere Richtung zu gehen. Ich würde dich gerne dennoch eine persönliche Frage stellen. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, Dirk, ich bin eher introvertiert. Und all das, was du tust, das ist ja unfassbar mutig und du musst ja auch, zumindest meiner Meinung nach, aktiv auf die Menschen zugehen. Also in so einem Fall, das ist ja, also da kann ja was passieren. Du bringst dich ja vielleicht auch mal selbst in eine Situation. Geh nachher nochmal auf Nordkorea rein. Da hast du ja auch einiges erzählt. Dennoch, das sagt, da musst du ja aktiv werden. Das sagt, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite introvertiert, neue Projekte, neue Unternehmen, neue Ideen aber in die Welt bringen und dafür Leute zu begeistern. Erzähl mal.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich bin nach außen relativ reaktiv. Also ich habe nicht so das Thema, dass ich gerne jetzt einen Telefonhörer in die Hand nehme, um irgendjemanden anzurufen, um dem Eskimo die Kühlschränke zu verkaufen. Das bin nicht ich. Ich kann am besten Outbound-Calls machen, wenn ich jetzt einen Kollegen dabei habe, der sich nicht traut und ich ihm sage, komm, das machen wir jetzt mal. Nehme ich natürlich für den Telefonhörer und tu das. Aber für mich oder innerhalb meiner eigentlichen Arbeit ist das nicht mein Ding. Also ich bin schon sehr reaktiv. Ich liebe es, wenn Leute mich kontaktieren, wenn Leute mich anrufen. Und ich bin dann ganz normal dabei. Ich funktioniere dann, wie ich soll, aber ich bin nie jemand, der so nach vorne prescht, der sich in den Vordergrund versucht zu drängeln. Ich bin auch auf einer Party eher so derjenige, der so ein bisschen beiseite steht mit den Leuten, die er sowieso schon kennt die Party beobachtet. Was allerdings nicht heißt, dass wenn es dann ums Karaoke singen geht, dass ich dann nicht doch mich nach vorne stellen kann und einfach total schief irgendein Lied, wo ich den Text halbwegs kann, singe und es mir scheißegal ist, dass ich mich damit zum Affen mache. Also lass es mich mal so versuchen zu erklären, was Leute von mir denken, ist für mich nicht wirklich wichtig. Trotzdem kann ich Spaß daran haben. Ich habe kein Problem damit, vor Hunderten von Leuten zu stehen. Ich kann frei reden, wenn ich das soll und genieße das unter anderem auch. Aber ich habe nicht so dieses Thema, dass ich immer mich nach vorne drängeln muss, dass ich die ganze Zeit Leute voll quatschen muss, die das gar nicht hören wollen. Also da bin ich schon introvertiert, würde ich schon sagen, ja.
Ja, spannend. Ja, also für all die, die auch so vielleicht sich mal ein Stück weit wiederkennen. Also ich muss sagen, wir haben ja ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ich glaube, dass ich das kurz nochmal sagen darf. Ich glaube, ich bin grundsätzlich dreist. Ich bin grundsätzlich relativ dreist und ich bin relativ, ich kann, wenn ich das will, auch sehr distanzlos sein. Ich sag mal ein Beispiel. Ich war in Nordkorea auf einer Messe und mit einer Gruppe anderer internationaler Messegäste. Wir hatten einen kleinen Stand Und dann war der Außenhandelsminister und hat eine Ansprache gehalten vor der Gruppe der internationalen Gäste. Ich habe mir die angehört. Alles gut. Und dann hat der Außenhandelsminister den Messegang, Rundgang gemacht und ich habe gedacht, das ist jetzt interessant, das ist eine gute Gelegenheit und bin einfach mit dem Außenhandelsminister über die Messe gelaufen. Das hat dann dazu geführt, dass die gesamten Fernsehteams die ganze Zeit mich mit dem Minister hatten und die irgendwann kamen die dann und haben gesagt, oh, eine Langnase, die ist cool, weil die ist natürlich für die internationale Anerkennung dann auch und ich wurde dann auch immer so ein bisschen von den Fernsehteams, nachdem ich dann dazu die offensichtliche Bereitschaft gehabt habe, immer in Richtung vom Minister gestellt für die Fotos, für die Filme und so weiter. Und ich war dann irgendwie unglaublich prominent in den Hauptnachrichten, dann auch noch in den Hauptnachrichten in Südkorea und habe dann im Nachgang auch von Leuten, von denen ich das nicht erwartet habe, Kontaktaufnahmen bekommen, was ich denn jetzt, woher ich denn den Minister so gut kennen würde. Und das sind so die Sachen, das hat was mit einfach mal machen zu tun.
Ja, krass. Ja. Jetzt kommen wir in den Schwenk ins Unternehmertum. Das wird richtig spannend. Volker, du hast schon was angesprochen. Das Thema Stabilität, Cash, ein finanzielles Fundament, finde ich sehr beeindruckend. Erzähl mal, wie handhabst du das auch, um da zum Beispiel gerade diese Freiheit zu haben für deine Kreativität, mal was anderes zu probieren. Wie hast du das für dich aufgebaut? Und was ist dir dabei wichtig auch? Also was sind die stabilen Systeme, damit du deine unternehmerische Selbstentfaltung auch
also,
ausleben kannst?
Wenn du von stabilen Systemen redest, hat das natürlich insbesondere was damit zu tun, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr konservativ. Und ich habe Höhen und Tiefen erlebt und ich bin ganz froh, dass ich aus den Tiefen wieder rausgekommen bin, weil das ist dann manchmal auch mehr Glück als Verstand. Und letzten Endes war, wo ich gemerkt habe, Ventano läuft richtig stabil gut. Gewissermaßen bin ich auch nach wie vor so eine Art Frugalist, also ich gebe nicht viel Geld für mich aus. Und letzten Endes habe ich dafür gesorgt, dass ich mit jedem Euro, den ich übergehabt habe, alles an Verbindlichkeiten weggetilgt habe, was ich konnte. Und ich habe eher gesagt, ich gebe jetzt nichts für mich aus, aber ich sehe zu, dass die Banken ihr Zeug zurückbekommen. Selbst wenn die Zinsen niedrig waren und inzwischen die Zinsen höher sind, ich habe das immer alles weggetilgt. Und wir haben jetzt die Situation, der Laden ist voll bezahlt, unser Warenlager ist voll bezahlt, wir haben Geld auf dem Konto und wir haben keinen müden Euro Kredit. Weder ich privat noch die Firma. Und letzten Endes kann die Wirtschaftskrise, die ja jetzt gerade, wo jeder drüber redet, die wir noch nicht gemerkt haben tatsächlich, aber die kann jetzt kommen, weil das stört mich nicht mehr. Und das hat was mit, man fühlt sich total sicher in so einer Situation. Und wenn man merkt, um einen herum, die anderen Unternehmen, jetzt ist hier gerade eine Firma, gerade mal ein paar hundert Meter Luftlinie von hier pleite gegangen. Wenn man sowas mitbekommt, dann fühlt man sich umso sicherer, je mehr man weiß, mir kann jetzt zurzeit gar nichts passieren, außer dass ich irgendwie von Löwen gegessen werde oder so. Aber das macht was mit einem. Und das macht es natürlich auch, dass man Lust hat zu investieren, Lust hat, was Neues anzufangen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mal Siedler gespielt hast oder irgendwann bist du so weit, dass ich habe es ewig lange her, dass ich Siedler gespielt habe. Ich glaube, es war Siedler, aber irgendwann bist du so weit, dass deine Siedlung so groß ist und du so viele Schafe regelmäßig bekommst, dass das Ganze zum Selbstläufer wird.
Ja.
Und dann kann das natürlich das Business selbst langweilig werden. Weil wenn etwas zum Selbstläufer ist und du sagst, guck mal, für Ventano muss ich gar nicht mehr viel tun. Ich habe so gute Mitarbeiter, die machen alles automatisch, die machen alles, die treffen richtige Entscheidungen, die machen im Sinne der Firma, die bringen das Ganze voran und es braucht mich gar nicht mehr hier, dann könnte es ja auch langweilig werden. Aber dann fühlt man sich sicher und dann kann man sagen, jetzt kann man sich entweder in irgendeinen Urwald begeben oder nochmal wieder ganz andere Dinge an.
Ja, das ist ganz spannend. Also
in der Vergangenheit hatte ich so Situationen, ich habe diese Dotcom-Krise, habe ich hautnah miterlebt. Ich hatte Computerspiele gemacht. Wir hatten 5 große Kunden, die sind alle 5 pleite gegangen und das innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ich hatte kein finanzielles Polster. Ich hatte gerade ein Rittergut gekauft mit einsturzgefährdetem Nordgiebel und auch sonst in einem schlechten Zustand. Und ich habe dann kontrolliert meine Firma auf Null gefahren. Habe keine Insolvenz hingelegt, aber ich habe kontrolliert meine Firma auf Null gefahren und habe mich dann nur noch um die Renovierung von meinem Rittergut gekümmert. Und ich hatte kein Geld. Das war blöd. Weil das alles auf, ja, vorher lief das alles noch super gegangen ist. Und ich habe dann gelebt vom Baukredit. Und das war noch damals vor Basel II oder Basel III oder was die Banken jetzt alle haben. Das war noch eine andere Zeit. Das war noch, man hatte den Geschäftskundenberater von der Spaßkasse und den hat man angerufen und gesagt, ich brauche nochmal wieder 50.000 Euro. Und hat er gesagt, ja, kein Problem, kriegen Sie. Und dann hat man das gehabt und dann konnte man was essen, zu essen kaufen. Und dann konnte man die Handwerksfirmen bezahlen und dann konnte man ganz viel selber machen und ist in den Baumarkt gefahren und hat, ich habe 2 Jahre lang vom Kredit gelebt, also gelebt, nicht die Handwerker bezahlt, weil da auch keiner damals das kontrolliert hat. Heute, glaube ich, ist das schon so, wenn man ein bisschen enger von der Bank geführt wird, dass die dann sagen, ja, zeigen Sie mal die Rechnung und vielleicht kommt auch mal ein Außendienstmitarbeiter vorbei und guckt, ob das auch wirklich gemacht worden ist. Und das war damals nicht so. Also ich habe einfach dieses Rittergut fertig gemacht. Ich hatte dann von meinen ganzen Mitarbeitern den Praktikanten noch behalten, weil er meinte, Dotcom-Krise, er kriegt sowieso nichts anderes und er fand das eigentlich ganz cool. Und der hat mir dann noch beim Bauen geholfen. Und am Ende haben wir dann eine neue Software entwickelt, die dann funktioniert hat und Krise war vorbei. Und darauf basierend habe ich dann eine neue Firma gemacht, die dann einigermaßen gut gelaufen hat. Aber, also ziemlich gut, habt ihr dann hinterher für einen ganz guten Betrag verkaufen können. Ich habe diese unglaubliche Durststrecke einfach durchgezogen. Und das war mehr Glück als Verstand, weil theoretisch hätte der Typ von der Sparkasse auch sagen können, wissen wir, Herr Elos, da sind Sie eigentlich bescheuert, was machen Sie denn hier? Der hat mir später, als ich ihn darauf angesprochen hat, hat er mir gesagt, ja, das war uns schon bewusst, aber wenn wir jetzt Ihr kaputtes Rittergut, was halb renoviert war und da war es ja noch kaputter als vorher, hätten versteigern wollen, dann hätten wir das Geld ja auch nicht wiederbekommen, dann können wir lieber Ihnen noch ein bisschen was geben und Sie bauen es fertig. Und das ist dann ja auch passiert und ich habe damals auch, ich habe mich immer so, insbesondere, ich habe viel gebaut im Leben, ich habe mich immer nach der Decke gestreckt und meine eigenen Bedürfnisse nach hinten gestellt. Mhm. Das war dann so, 650 Quadratmeter Wohnfläche hatte das, man konnte das in mehrere Wohnungen aufteilen, zumindest habe ich es hinterher so aufgeteilt und ich habe dann den Nordgiebel oben schon vermietet an Leute, die sehr wenig Miete bezahlt haben, aber ganz nett waren, während Nordgiebel unten die Wände gefehlt haben und man so frei rausgucken konnte. Und dann habe ich dann irgendwann die zweite Wohnung vermietet, während der Rest noch kompletter Rohbau ohne Fenster war. Weil ich brauchte das Geld. Und das war genauso, als ich dann mit meiner Frau aus Nordkorea zurückgezogen, nach Deutschland gezogen bin. Wir haben uns ein abbruchreifes Haus gekauft und haben es irgendwie organisiert, dass wir auf 2 Zimmern eine Heizung bekamen in dem abbruchreifen Haus. Und dann haben wir da gewohnt, meine Tochter war gerade geboren, dann haben wir da gewohnt und während wir da gewohnt hatten, haben wir dann den Rest vom Haus renoviert. bis es dann irgendwann so war, dass wir eine größere Wohnung frei hatten. Dann sind wir in die größere Wohnung gezogen und dann haben wir irgendwann angefangen, die anderen Wohnungen, die dann so weit fertig waren, zu vermieten. Und dann muss man anfangen, wenn das Ganze noch so ein bisschen scheiße aussieht, dann muss man das eben günstig vermieten und hoffen, dass man nette Mieter bekommt. Und das ist dann immer eine Sache, je günstiger man es vermietet, desto besser ist die Chance, dass man sich die Mieter gut aussuchen kann. Und als die dann ausgezogen ist, sah es dann wieder besser aus und man konnte es entsprechend teurer vermieten. Und so habe ich mir dann so ein bisschen mein kleines Immobilienimperium aufgebaut. Aber immer so dieses von der einen kaputten Wohnung in die nächste kaputte Wohnung gezogen. Ich bin total glücklich, dass meine Frau das mitgemacht hat. Die ist echt hart im Nehmen.
Holger, also eines der spannendsten Themen und eines der größten Probleme auch für viele kleine mittelständische Unternehmen ist ja das Thema Geld, hast du angesprochen. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und das ist auch in meinem, die Hamsterrad-Goodbye-Methode, eine der Methoden oder ein Thema ist diese Zahlenunsicherheit und diese Ungewissheit.
Ich kenne deine Methode nicht im Detail, aber ich kann einfach mal eine Sache sagen, was ich beobachte in meinem Umfeld oder was ich beobachte von jungen Unternehmen. Das erste ist, wenn die gerade frisch gegründet haben, sie reden sich ein oder bekommen eingeredet, dass sie jetzt als erstes investieren müssen, ja. Und sie kriegen zinsgünstige Kredite irgendwo hinterhergeworfen, Unternehmensgründungsdarlehen hinterhergeworfen und haben irgendwie das Gefühl, das kostet alles nichts. Und was sie dann machen ist, als erstes kaufen sie sich einen Firmenwagen, entweder auf Leasing oder eine Finanzierung. Als nächstes holen sie sich irgendwas, weil dann kaufen sie Maschinen, dann kaufen sie Anlagen und so weiter. Und das kann man tun, aber dann wird man nicht nachhaltig erfolgreich damit, weil ich habe immer auf so einen Scheiß versucht zu verzichten. Das heißt, wenn ich ein Auto brauchte und ich hatte kein Geld, dann habe ich mir einen Gebrauchtwagen gekauft, der irgendwie fährt. Und wenn ich dann Geld hatte, dann habe ich mir was anderes geholt. Und wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal einen Handwerksbetrieb, der braucht einen Transporter, um seine Kunden zu besichtigen, ja, der kriegt aber keinen Auftrag mehr dafür, dass er sich einen neuen Sprinter liest. Kriegt er nicht. Der muss zusehen, dass er bescheiden mit den Möglichkeiten, die er hat, das löst. Und dann noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, die ganz viele Leute, wo ganz viele Leute die ersten 3 Jahre nicht überleben, ist, die Leute verstehen nicht, dass man ja letzten Endes erst im 3. Jahr die Steuern fürs 1. Jahr zahlt.
Ja.
Aber wenn man dann im 3. Jahr die Steuern fürs 1. Jahr zahlt, dann hat man noch ein anderes Problem, weil dann sagt das Finanzamt, wenn man im 1. Jahr Gewinne gemacht hat, also du hast so und so viel Gewinne gemacht im 1. Jahr, dann bitte zahlst du aber auch noch die Vorauszahlung fürs 2. Jahr, weil wir unterstellen ja jetzt, dass du im 2. Jahr die gleichen Gewinne machst. Und by the way, das 3. Jahr musst du ja auch noch Gewinne gemacht haben, da zahlst du auch die Vorauszahlung fürs 3. Jahr. So, und dann passiert das, dass man im 3. Jahr dreimal die dreifache Menge an Steuern zahlt von dem, was man im 1. Jahr meint, Gewinne gemacht zu haben, weil die Leute beim ersten Fragebogen vom Finanzamt erstmal angeben, ne, ich glaube, ich verdiene nichts. Und das killt die. Das merken die sehr, sehr schlagartig, dass sie auf einmal mehr Geld ans Finanzamt bezahlen müssen, als sie auf dem Konto haben. Und dann hätte man lieber nicht den Sprinter in der Garage oder vorm Haus stehen.
Deswegen auch eines der fiesesten Sprossen im Hamsterrad, wenn man das mal so nimmt, ist der Zahlennebel und diese Ungewissheit, was passiert da denn? Ohne Geld rennst du dann irgendwann nur noch rennst du irgendwann noch irgendwie dem Vertrieb hinterher oder im Vertrieb hinterher zwingend jeden Auftrag anzunehmen und das ist ja genau dieses Problem und ja, das gleiche Thema ist das Thema mit den Kosten, vollkommen richtig. Lass uns doch noch mal einen Schritt weiter unternehmerisch reingehen. Du hast mir im Vorgespräch verraten, ich sag ja auch, du sag mal, arbeitest an den sag mal, unternehmerischen Punkten. Also wie kommt das Unternehmen ohne dich klar? Wie kann das Tagesgeschäft operativ soweit funktionieren? Erzähl doch mal, was waren für dich so die Herausforderungen und was waren für dich so die wichtigsten Themen, dass du heute so da sitzen kannst und mal einen Monat nach Sierra Leone gehen kannst oder einen Monat nach Thailand auf die Insel und dir die Sicherheit auch gibt. Ja, die Mädels machen das schon. Du hast es ja schon gesagt, ich habe richtig geile Mitarbeiter.
Du musst loslassen können und du musst dich davon verabschieden, alles mikromanagen zu wollen. Das heißt, du musst irgendwann, wenn du anfängst und du bist alleine oder du hast ein Team von 2-3 Leuten und du hast selber einen Erfahrungsvorsprung oder einen Entscheidungsfreudigkeitsvorsprung gegenüber den anderen, dann denkst du, dass du alles selber kannst, und das ist auch so, ich kann auch alles, also ich kann in dieser Firma wirklich, ich kann bis auf vielleicht die Buchhaltung, aber eigentlich kann ich alles. Und da kenne ich die Basics, ich kenne bloß nicht den Kontenrahmen. Aber eigentlich kann ich hier alles, absolut alles. Aber ich kann nichts perfekt davon und ich habe gar nicht die Zeit, alles zu machen. Das heißt, ich muss erst einmal lernen, meinen eigenen Fokus von diesem ganzen Micromanagement, von diesem alles selber machen zu wollen, wegzubewegen. Und es ist total schwer, weil immer wenn ich sehe, irgendjemand macht was und ich denke, ich hätte das jetzt anders gemacht und vielleicht in meiner Sicht möglicherweise besser, in dem Moment habe ich immer das Thema, ja, aber wäre es das wert, mich damit jetzt zu beschäftigen. Mhm. Also sage ich, das ist ein ganz einfaches Beispiel, da wird irgendwas fürs Büro gekauft. Ich wüsste, wo ich es noch ein paar Cent günstiger herbekommen würde. Ja. Dabei würde ich real etwas sparen, aber ich müsste ja meine Zeit, die ich mich damit beschäftige, auch rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt den Satz Kugelschreiber irgendwo, bessere Kugelschreiber zum gleichen Preis oder günstigere Kugelschreiber zum, gleich gute Kugelschreiber zum günstigeren Preis bekommen würde und mich damit jetzt 10 Minuten beschäftige oder 20 Minuten, wie viel kann ich denn sparen an den Kugelschreibern im Gegensatz zu, ja, dann bestellen Sie jetzt die Kugelschreiber, die Sie haben wollen, und es ist alles gut. Das ist ganz, ganz schwer, da loszulassen. Und da ist ganz, ganz schwer zu sagen, ich will mich da jetzt nicht drum kümmern, mach doch einfach. Und das ist ganz schwer für die Mitarbeiter, erstens, weil sie mich dann auch anders kennen und weil sie gar nicht verstehen, wo habe ich im Kopf, dass es jetzt auch mal gut war und dass sie einfach machen können und wo ist es mir wichtig. Und das ist etwas, wo man sich dann auch aufeinander einstellen muss, weil es gibt natürlich auch Dinge, da ist es dann wichtig, weil es dann eben nicht nur um ein paar Cent geht, sondern wo es dann vielleicht auch um zukünftige Lieferantenbeziehungen, Preise in großen Mengen, die sich kumulieren, solche Sachen gehen kann. Und da ist es dann natürlich schon wichtig, dass man sich selber drum kümmert. Wir haben einen Lieferanten, bei dem kaufen wir für 600.000 Euro im Jahr. Da macht das schon mal was aus, ob das eine Produkt 10 Cent mehr oder weniger kostet, weil 10 Cent mal ganz, ganz viel ist dann schon was, kommt schon was so über.
Ja, also du hast es auch für dich so ein bisschen differenziert und du hast die Frage ja gestellt, ist es das wert, dass ich mich dafür einschalte?
Es ist eine regelmäßige Feinjustierung. Manchmal will ich mich dann auch einschalten, weil ich das persönlich interessant finde. Dann gebe ich wieder widersprüchliche Signale, weil ich auf der einen Seite sage, es ist mir völlig egal, kauft doch die Handschuhe, die ihr wollt. Und das andere Mal bin ich dann irgendwie am Feintunen. Und das ist dann für mich auch eine sehr schwere Sache, an manchen Stellen mich einfach zurückzuhalten. Ja. Aber letzten Endes, eigentlich ist es das Beste, man hat gute Leute und man kümmert sich nur noch um wirklich strategische Entscheidungen und man kümmert sich nur noch um neue Produkte zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln oder neue Richtungen, in die man gehen will, zu entwickeln. Aber man kümmert sich nicht mehr ums Tagesgeschäft. Die Leute sind, glaube ich, glücklicher, wenn der Chef sich nicht die ganze Zeit einmischt. Bin ich relativ sicher. Und die Leute, und das Ergebnis ist besser, wenn man glückliche Leute hat. Auch, glaube ich, ganz klar. Ja. Und man muss sich gar nicht einmischen, wenn man merkt, es läuft in die richtige Richtung. Das einzige Problem ist, wenn es nicht in die richtige Richtung läuft, gibt es natürlich ein Risiko, dass man das nicht schnell genug merkt. Und dass es dann eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung gelaufen ist und dann umso schwieriger wird, das Ruder rumzureißen. Und diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, die Kunst des Unternehmertums.
Mhm. Ja, aber es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also auch ich hatte damals, glaube ich, waren 7, 8 Führungskräfte. Und als ich dann bereit war, loszulassen, so wie du es beschreibst, da war auch nicht jeder bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Es waren 5. Mhm. 2 musste ich auch wirklich ersetzen, weil sie einfach gesagt haben, Dirk, ich bin nicht bereit, ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Also ich arbeite hier gerne und mache meine Aufgaben pflichtbewusst, aber Verantwortung zu übernehmen für dieses Feld fällt mir schwer. Also auch das kann ja durchaus sein. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Aber gehen wir nochmal genau darauf rein. Richtige Mitarbeiter, gute Mitarbeiter. Da hast du mir auch im Vorgespräch noch 1, 2 Sachen gesagt, also wo du auch dich selbst eingeschätzt hast und gesagt hast, da bin ich jetzt nicht so stark, da habe ich aber gute Leute im Team. Wie holst du dir die? Wo suchst du die? Und was ist denn dabei wichtig?
Ich muss mal mein Handy ausmachen. Recruiting ist auch eins der kompliziertesten Dinge. Ne? Da wäre ich gerne besser. Da wär ich echt gerne besser, weil das ist, glaube ich, viel auch Glückssache. Mhm. Das Problem ist, dass man sich von bestimmten Leuten, die gut reden können, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, leicht blenden lässt. Also ich zumindest, ich bin da nicht gut drin. Ich lasse mich blenden von Äußerlichkeiten, von ersten Eindrücken und entscheide mich manchmal auch für den Falschen. Und das macht Dinge sehr, sehr kompliziert, weil es Unruhe im Team geben kann, weil sowieso eine Trennung von jemandem immer Unruhe geben kann. Und dann ist man am Ende, da wird's schwierig. Ich bin also froh, dass ich zurzeit einfach alles wirklich gute Leute habe, aber das hat eine Weile gedauert. Und was mir fehlt, ist die treffsichere Auswahl, auch mal zu sagen, der macht jetzt einen tollen Eindruck, aber der passt hier nicht hin. Mhm. Das fehlt mir. So, das ist also das ist manchmal schwierig.
Also ich entnehme, du hast jetzt ein gutes Team. Das heißt, du hast auch mal mutige Entscheidungen gefällt und gesagt, so komm, das passt jetzt nicht so rein, aber im Sinne des Teams ist es jetzt wichtig, da konsequent zu sein und auch zu sagen, nein.
Man muss sich manchmal auch von Leuten trennen, wenn es nicht funktioniert. Genau. Und auch da bin ich nicht gut drin, sag ich mal, wenn das erste Bauchgefühl sagt, es funktioniert nicht, bin ich teilweise nicht gut darin, das dann auch umzusetzen, weil wahrscheinlich bin ich auch zu soft. Kann ich einfach so sagen. Ich bin ein kreativer Typ, ich habe viele Ideen, ich kann unglaublich gut komplexe Sachverhalte erfassen. Ich kann technische Entscheidungen sehr fachlich fundiert und gründlich treffen und meistens richtig. Ich kann kaufmännische Geschichten, weil kaufmännisch hat ja auch ganz viel mit Mathematik zu tun, kann ich richtig treffen. Bei der Teamauswahl bin ich manchmal einfach, dauert es, bis bei mir der Groschen fällt und dauert es auch, wenn ich merke, es funktioniert nicht so richtig, bis ich das dann auch wirklich verinnerliche. Das kann dauern.
Okay.
Also ich bin da ganz ehrlich mit, also ich habe meine Schwächen. Es ist dann manchmal schwierig, sich solche Schwächen dabei helfen zu lassen.
Bindest du dein Team zwischenzeitlich auch mal ein, wenn es um eine Neueinstellung geht, dass du noch eine zweite Meinung einholst?
Ja, klar. Ja. Also das Problem ist dann natürlich auch immer, wenn man eine zweite Meinung hat und die zweite Meinung redet man nach dem Mund oder will sich nicht klar positionieren, ist es natürlich auch, also oder das weiß man ja nicht, ja.
Ja. Also ich fand das immer ganz wichtig. Ich habe gesagt, im Erstgespräch mache ich, zweites und drittes Gespräch sind mindestens 2 andere Führungskräfte mit am Tisch, weil ich bin genauso wie du. Ich lasse mich dann auch mal blenden von einem eloquenten Mensch. Aber dann halt jemand drin zu haben, zu sagen, okay, ihr arbeitet ja nachher miteinander und ich bin im Prinzip ja fast nie da. Also es ist wichtiger, Team-Matching ist gut.
Es kommt auch, es kommt auch immer ganz schwer darauf an, was das für eine Position ist und was der jeweilige ja. Kollege machen soll. Also für mich schwer zu beurteilen sind zum Beispiel Leute, die sowieso im Außenkontakt stehen, Vertriebler. Wenn jetzt gute Vertriebler sind, müssen sie ja auch mich als Chef überzeugen können. Mhm. Aber manchmal überzeugen sie mich, obwohl es am Ende keine sind. Und manchmal überzeugen sie mich erst später richtig. Es ist völlig schwierig. Es ist völlig ja. schwierig. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich momentan in allen Abteilungen wirklich so gute Leute habe. Das ist, aber da habe ich auch lange dran gearbeitet. Und das ist auch mit der Zeit langsam gewachsen. Das war, wie gesagt, das war immer mal hier und mal da und dann gab es Querelen und dann gab es Querelen zwischen der einen Abteilung und der anderen Abteilung, die dann eigendynamisch passiert sind. Ganz kompliziert. Ganz kompliziert. Also das sind dann die Sachen, und tatsächlich kann ich sagen, es ist einfacher für mich, mich mit einem Produkt zu beschäftigen, mit einer Software zu beschäftigen, mit einer Marketingstrategie zu beschäftigen oder mich damit zu beschäftigen, wie man Google-Werbung ausspielt, als mich mit diesen dynamischen Prozessen, zwischenmenschlich dynamischen Prozessen innerhalb der Abteilungen zu beschäftigen. Das ist etwas, da bin ich nicht gut drin. Das ist Glückssache jetzt.
Und doch ist es so wichtig im Unternehmertum.
Genau. Und das ist eins der wichtigsten Dinge. Ja, natürlich ist es eins der wichtigsten. Es ist alles wichtig. Ich meine, wenn man tolle Teams hat, aber nicht in der Lage ist, seine Finanzen im Griff zu haben, oder wenn man tolle Teams hat und nicht in der Lage ist, sein Marketing im Griff zu haben, läuft auch dann was aus dem Ruder. Also ich glaube einfach, dass die Leute, die sich entscheiden, selbstständig zu werden und Unternehmer zu werden, dass die noch gar nicht verstanden haben, die meisten zumindest, also ging mir zumindest so, dass die am Anfang gar nicht verstanden haben, welche Facetten von Fähigkeiten man in so einer funktionierenden Firma braucht, die man entweder selber besetzen kann oder irgendwann ja auch alle abgeben können muss.
Definitiv, definitiv.
Und zurzeit ist das Einzige, wo ich wirklich noch selber intensiv dabei bin, ist jetzt Produktentwicklung und grobe Richtlinien beim Einkauf. Das ist das, was ich noch selber machen muss. Oder möchte auch.
Ich wollte gerade sagen, dann bist du wieder auf deinem unternehmerischen Spielplatz.
Das ist dann mein Spielplatz, und da kann ich dann auch mal mit den Lieferanten mal ein bisschen Hardball spielen, wenn das nötig ist. Und der Rest läuft.
Lass uns so mal einen ganz krassen Perspektivwechsel machen. Das Thema muss jetzt angeschnitten werden, Nordkorea.
Also mich interessiert sehr viel anders als Firmen in Deutschland tatsächlich, ja.
Ja, also mal die Grundsatzfrage, den Schritt überhaupt zu gehen. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit so ein, zwei, drei Sätzen nochmal mit, weswegen hat dich das gereizt, in Nordkorea da was auf die Beine zu stellen oder in Nordkorea zu agieren? Für viele ist es ja wirklich so, um Gottes Willen, komme ich da überhaupt jemals wieder raus aus dem Land? Und das mal grundsätzlich. Fangen wir mal einfach damit an. Ich habe dazu nachher dann ganz zwei, drei ganz spezifische Fragen in Richtung des Menschenvolkes.
Ja, gerne. Ich sag mal, das hat als so eine Art Challenge angefangen. Ich habe einfach irgendwann gesagt, wo war ich noch nicht? Wo wollte ich nochmal hin? Wo kann man schwer hinkommen? Und ich hatte dann, während ich meine Firma hatte, die ich dann zwischenzeitlich an die Amerikaner verkauft habe, es ist natürlich auch wie Feuer und Wasser, oder kurz bevor ich sie verkaufe, nee, ich glaube, ich hatte sie schon verkauft, habe ich auf jeden Fall meine Urlaubsreise gemacht. Und habe bei der Urlaub, nee, ich glaube, es war vorher, egal, will ich mir jetzt nicht drauf festgelagert haben. Bei der Urlaubsreise habe ich Kontakt aufgenommen mit einem Mann, der damals für einen Schweizer Technikausstatter in Nordkorea war, um Atomkraftwerke zu bauen. Und der war sehr gut vernetzt. Ich habe also mit dem Kontakt aufgenommen und habe gesagt, guten Tag, ich bin der Volker, ich würde euch mal gerne mal vorbeikommen, so gucken, wie es da so läuft mit Business machen. Und naja, ich glaube, es war noch eine andere Zeit, damals 2005. Wahrscheinlich war er auch ein bisschen einsam, hat nicht so viele andere Ausländer getroffen und hat gesagt, ja klar, kein Problem, kannst vorbeikommen. Der hat mir dann übers Außenministerium eine Einladung zukommen lassen und ich bin dann hingefahren. Und ich habe natürlich, die wirtschaftliche Entwicklung geht da in dem Land auch im Zeitraffer vonstatten. Also wenn man überlegt, dass die 1996 eine Hungersnot gehabt haben, wo wirklich realistisch gesehen kaum jemand genug zu essen hatte. 2005 war ich da, da hätte man auf einer sechsspurigen Straße auch sein Zelt aufschlagen können. Da kam kein Auto und die Polizistinnen haben dann ihr Ballett an den Kreuzungen gemacht für Geisterfahrzeuge, die da nicht lang gefahren sind. Also die haben einfach immer ihren Verkehr geregelt, den es nicht gab. Und das war so krass, das war so anders, das war so ganz, ganz schräge Atmosphäre, war aber irgendwie auch ganz cool. Und ich habe dann angefangen, mit den Jungs da Business zu machen, indem ich Softwareentwicklungsprojekte damals dahin ausgelagert habe. Da ging das ohne Probleme, war das auch nicht irgendwie verboten oder keine Ahnung was, konnte man machen. Haben auch damals meine amerikanischen Arbeitgeber mitgemacht. Wir haben also einiges an internationalen Softwareentwicklungsprojekten dort gemacht. Das ist auch kein Geheimnis, kann man nachlesen in der Presse. Und irgendwann war das dann so, die Amerikaner haben mich damals gekauft, haben gut Geld dafür bezahlt und irgendwann haben die dann, wie die so sind in diesen Großkonzernen, dann heißt das immer Headcount rauf, Headcount runter. Das heißt also Headcount rauf ist, du stellst jeden ein, der bei drei nicht auf den Bäumen ist und Headcount runter ist, egal ob die Leute gut waren oder nicht und egal ob die was können oder nicht, musst du sie alle entlassen. Und in der Headcount runter Phase haben sie mich dann auch entlassen, weil sie brauchten mich nicht mehr. Also war ich arbeitslos, mit einer guten Abfindung und sowieso einem guten finanziellen Polster. Und Amerikaner fand ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie scheiße. Und habe ich gesagt, okay, jetzt ist das ein guter Grund, dahin zu gehen. Und habe dann tatsächlich die Koffer gepackt und mein Joint Venture dort gemacht, weil ich vorher gelernt habe, okay, im Softwareentwicklungsbereich haben die junge, hungrige, also nicht physikalisch hungrig waren die da nicht, aber wissenshungrige und kontakthungrige Leute und sie hatten ein sehr, sehr positives Klima westlichen Ausländern gegenüber. Das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber die Regierung hat aktiv Wirtschaftsförderung betrieben und hat aktiv um westliche, insbesondere westliche Investoren geworben, weil man sozusagen den Anschwung haben wollte. Mhm. Ich habe auch in der Zwischenzeit an der Pyongyang Business School Seminare gegeben, über International Business, Managing International Business hieß das Seminar. Hab dann dort mit hochgradigen Parteikadern denen erklärt, wie der Kapitalismus funktioniert. Das war auch wahnsinnig spannend, weil die wollten das wissen. Ey, du kommst aus einem steinzeitkommunistischen System und da sitzt dann so ein Deutscher und erzählt dir, wie der Kapitalismus funktioniert und alle, wow! So funktioniert das. Ja, das müssen wir doch jetzt auch probieren. Ich so, hallo, ihr seid im falschen Film. Ihr macht ja jetzt gerade nicht das, was man sich vorstellt, was ihr machen müsstet. Aber das war ein totaler Wow-Effekt. Das war übrigens von der Schweizer Entwicklungshilfe initiiert, die Pyongyang Business School, SDC, Swiss Development Corporation. Die haben wirklich tolle Arbeit gemacht, die Schweizer, muss man wirklich sagen. Die haben nicht Brunnen gebaut oder so wie wir. Nichts gegen die Leute, die Brunnen gebaut haben, ist auch schön. Aber die Schweizer haben tatsächlich versucht, einen Umdenkprozess zu initiieren. Und das haben sie, glaube ich, auch an einigen Stellen geschafft. Und im Ergebnis hat die nordkoreanische Regierung unglaublich die Ausbildung von IT-Fachkräften gefördert. Mhm. Unter anderem, weil das konnte man machen, trotz Sanktionen, trotz Reisebeschränkungen und so weiter. IT hat funktioniert. Deswegen haben die wahnsinnig viel Energie in Universitäten und in Ausbildung gesteckt. Und sie haben auch, weil sie natürlich aus ideologischen Gründen keine südkoreanischen Bücher lesen durften, haben sie dann eben englischsprachige Bücher, englischsprachige Fachliteratur gelesen, weswegen die Nordkoreaner einfacher im Umgang sind als Südkoreaner, weil die das dann gewöhnt sind, Englisch zu reden.
Spannend.
Ja, ich hatte die Dolmetscherin von der Bundeskanzlerin als meine persönliche Assistentin. Leider hat sie die Bundeskanzlerin nie kennengelernt, weil die ist halt nicht vorbeigekommen zum Staatsbesuch. Wir haben diverse deutsche Minister kennengelernt und Abgeordnete, die bei uns dann immer ein- und ausgegangen sind, weil wir so ein Showcase-Joint-Venture gehabt haben, sodass also ich Fotos habe von ganz vielen deutschen Parlamentariern von allen möglichen Parteien, FDP, CDU, SPD, waren alle bei uns in der Firma. Die deutsche Botschaft hat uns immer als Leuchtturmprojekt hochgehalten. Kurzum, am Ende habe ich kein Geld verdient. Aber ich habe auch kein Geld verloren und ich bin, glaube ich, um ganz, ganz viele Erfahrungen reicher.
Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was hat es mit dir gemacht? Wie würdest du den Prozess oder beziehungsweise die Veränderung beschreiben? Wer war Volker vorher, wer war er nachher mit dieser Erfahrung?
Also was mir tatsächlich ganz, ganz spannend was gebracht hat, ist, du wirst als Unternehmer, wirst du mit einem oder als Firmenchef mit einem unglaublichen Respekt behandelt. Das ist sicherlich in allen asiatischen Ländern so, das wird in Japan nicht anders sein. Dieser unglaubliche Respekt von den Mitarbeitern, aber auch von den Leuten auf der Straße, von allem, das kennst du aus Europa gar nicht. Das war schon spannend. Also sie haben mich mit Mr. President angeredet, alle. Und wenn ich auf dem Flughafen eingereist bin, haben die Zöllner mich auch mit Mr. President angeredet. Das ist schon krass. Und du warst unglaublicher VIP, sowas wie Popstar. Abgesehen davon, dass ich tatsächlich Filmstar war, aber das ist vielleicht noch ein anderes Nebenbei-Thema. Aber du warst quasi Popstar und das sind so Sachen gewesen, irgendwann haben dann meine Mitarbeiter, die mich zum Flughafen bringen sollten, das verbaselt und sind zu spät gekommen und ich stand da und habe gesagt, und Taxi gab's nicht oder konnte ich nicht buchen. Und ich habe gesagt, scheiße, ey. Und dann sind die gekommen und ich habe gesagt, hey, ihr wisst schon, dass wir eine Dreiviertelstunde fahren und der Flieger geht in einer Viertelstunde. Also Viertelstunde ist nicht Check-in-Time, sondern Viertelstunde ist Abflug. Und dann sagen sie so, ja, kein Problem, wir rufen mal eben Flughafen an, die warten auf sie. Was? Und dann sind wir hingefahren zum Flughafen, alle waren schon eingestiegen. Alles klar, ja, hier, kurz mal Pass abstempeln, tschüss, haben sie mich mit dem Auto zum Flugzeug gebracht, Tür zugemacht, hinter mir losgeflogen. Das sind Dinge, ey, das kannst du als Unternehmer aus dem Osnabrücker Land, also im Flughafen Münster, Osnabrück, wartet niemand auf dich.
Auch nicht auf den anderen.
Nein, auf niemanden. Und das sind natürlich so Sachen, das macht schon was mit dir. Und als ich dann wieder zurück war in Deutschland, wie langweilig ich das dann auf einmal gefunden habe. Du hast nicht mehr mit Diplomaten zu tun gehabt, du hast nicht mehr, du wurdest nicht, von niemandem wurdest du mehr hofiert. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Hm. Dieses hofiert werden oder dieses, du kannst Dinge machbar machen, die eigentlich gar nicht sind, machbar sind, indem man einfach mal den Wunsch äußert. Und die haben mir dann den Wunsch von den Lippen abgelesen und haben das dann irgendwie hingekriegt. So ungefähr alles. Ja. Also ich bin dann mit meiner Frau und meiner Tochter, da sind wir schon längst wieder in Deutschland gewesen, dann haben wir gereist, dann sind wir in so ein militärisches Sperrgebiet gereist, weil da die Landschaft so schön war. Ich habe gesagt, ja, da, Kumgangsan, wollte ich immer schon hin. Seht mal zu, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann haben sie gesagt, das ist aber schwierig. Dann habe ich gesagt, ja, aber ihr seid ja gut. Und dann sind wir da hingefahren. Das sind so, es ist undenkbar. Das ist undenkbar. Das waren dann auch so Sachen wie, du warst als VIP, warst du natürlich da auch irgendwie, also du konntest machen, was du wolltest, das ist dir nie was passiert. Das sind so, das ist dann so die Alleinstellungsmerkmalgeschichte. Das war auch so, dass es da so wenig Ausländer gab, dass ich das ausprobiert habe. Ich habe Freunde von mir einen Brief schreiben lassen. Adresse: Volker Elösser, Nordkorea. Der Brief ist angekommen. Geht. Ohne Hausnummer. Auch ohne Straßennamen. Wahnsinn.
Volker.
Ja, ich hab's tatsächlich, es war eine schwere Zeit, wieder da zu sein. Also wir haben, unsere Tochter sollte eigentlich in Pyongyang geboren werden, tatsächlich am Geburtstag des großen Führers. Das haben die politisch festgelegt, wahrscheinlich auch passend im Timing für die Abendnachrichten oder so. Die ist dann in Deutschland auch passend geboren worden, aber ein paar Tage vorher. Als wir dann in Deutschland zurück waren, haben wir halt unser kaputtes Haus fertig gebaut. Aber es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich dann wieder richtig Fuß gefasst habe.
Ganz spannend. Volker, ich glaube, wir könnten noch 100 Geschichten ausrollen, nur du hast noch 100 Geschichten im Köcher. Vielleicht abschließend eines, vielleicht auch als Botschaft für die Zuhörer. Also ich nehme es mal so, nach den 50 gemeinsamen Minuten hier, ich habe einen Mensch gegenüber, der wirklich, wie du schon sagst, das Grenzen verschieben möchte und Abenteuer liebt und auch sich gerne herausfordert. Allein diese Geschichte Sierra Leone, Nordkorea, Thailand, und da gibt es noch viele mehr. Wir hatten im Vorgespräch ja noch einige andere. Er sagt, was kannst du denn uns Unternehmer, selbstständigen Führungskräften, all die jetzt zuhören, mitgeben, dass wir uns auch mal, vielleicht auch ein Stück weit mal aus unserer Komfortzone rausgehen, vielleicht auch mal Grenzen versetzen möchten, wo wir einfach aktuell wirklich nicht dran glauben, dass wir es können, weil es ist ja alles, ich kann es ja eh nicht ändern. Was für eine Botschaft.
Was bringt eure Schäfchen ins Trockene? Glaube ich, ja. Bringt eure Schäfchen ins Trockene, seht zu, dass ihr euren jetzigen Laden, den ihr habt, wirklich stabil am Laufen habt. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Danach habt ihr den Kopf frei und dann könnt ihr euren Spaß folgen. Weil man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und zu viele Sachen gleichzeitig macht. Das ist auch ein Risiko, was ich habe. Ich habe immer 100.000 Ideen und wenn ich allen 100.000 Ideen jeden Tag einer neuen Idee folge, bin ich in 10 Jahren noch nicht mit einer Idee zu Ende. Das heißt, man muss sich auf irgendwas fokussieren, man muss irgendetwas stabilisieren, also sicher sein, dass die Finanzen stimmen, sicher sein, dass die Steuern stimmen, sicher sein, dass keine komischen Überraschungen kommen. Und dann kann man sagen, jetzt seile ich mich mal ab und mache das, was ich immer schon gewollt habe. Aber das muss man früh genug anfangen, weil sonst kommt man irgendwann in den Burnout und schafft es nie. Das ist auch noch ein Thema, was halt passieren kann. Ja.
Du bist der erste Gast dieses Podcasts, der von einem anderen Unternehmer, von einem bisherigen Hörer empfohlen wird. Ich bin so dankbar, dass der Hörer, jetzt weiß ich den Namen leider, das ist peinlich, ich muss das nochmal auf jeden Fall herausfinden und in die Folge bringen, dass es bei der gesagt hat, ey, melde dich mal beim Volker, das ist ein ganz, ganz spannender Unternehmer. Ja, und das ist wahr. Ich bin tief beeindruckt. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst, dass wir diese Zeit gemeinsam verbringen durften. Und ich glaube, jeder, der jetzt gesagt hat, wow, was für ein Typ, ich habe vielleicht auch noch die eine oder andere Frage, wie kann man dich denn vielleicht erreichen? Im Falle der Fälle, da hat doch niemand die eine oder andere Frage zu einem spannenden Projekt.
Also auf jeden Fall über Firma Ventano. schaut auf die Webseite, da ist eine Telefonnummer, da ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt und meine Mitarbeiter werden sicherlich, wenn da eine Frage ist, die an mich persönlich ist und die über allgemeines Blabla hinausgeht, also ganz konkrete Anfragen, die werden mir die auch weiterleiten, da bin ich sicher.
Sehr cool. Also, Volker, ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich habe schon gesagt, vielleicht laden wir dich einfach mal zu einer Veranstaltung von uns ein und dann darfst du noch
sehr gerne
viele erzählen. Mega, mega cool. Ja,
sehr gerne. Mache ich auf jeden Fall mit.
Cool. Perfekt. Also, alles Gute, mein Lieber. Ciao.
Ja, ciao.
Ja, das war mal eine unglaubliche Folge von Bock auf Business mit Volker Eloisser. Was ein Mensch, was ein Abenteurer und was für eine Stabilität, was für ein Fundament, sich einfach mal darüber Klarheit zu schaffen, die Basis zu schaffen, um all diese verrückten Dinge zu tun. Wie geil ist das denn? Und viele, viele, viele Unternehmer und Führungskräfte, vielleicht erkennt ihr euch wieder, ja, die finden sich in der nächsten und neuen Idee und kommen nicht so richtig, richtig, richtig voran. Ja, ihr Lieben, also, auch Volker ist auf dem Weg, seine Firma unabhängig von sich aufzustellen und genau darum geht's. Ich wünsche euch dahingehend unglaublich gute Entscheidungen, mutige Entscheidungen, eure Firma unabhängig von euch aufzustellen, um genau diese unternehmerische Freiheit zu leben und an den Dingen zu arbeiten, so wie es Volker ja auch tut, die einem Spaß machen und dann auch noch freie Ort und freie Zeitwahl. Das finde ich mega cool und mega inspirierend. Also, wenn ihr wieder einen Unternehmer kennt oder eine Unternehmerin, die hier in das Format passt, meldet euch. Meldet euch direkt bei mir auf der Website dirkhalfa.com/podcast. Und wenn ihr Fragen zur Folge habt oder irgendwelche Anregungen, meldet euch jederzeit. Und wenn ihr inhaltlich zu dem Thema Inhaberunabhängigkeit Fragen habt, auch dann meldet euch einfach gerne. Also nochmals, ich wünsche euch ganz mutige Entscheidungen und euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge, euer Dirk.